Und ich beziehe mich auf Markus und Lukas, weil beim einen etwas dabei ist, was beim anderen nicht so richtig gut rauskommt. Also, es geht darum, dass Jesus mit seinen Leuten, mit seinen Mitarbeitern unterwegs ist und viele Leute kommen zu ihm und es gibt kaum Platz um Jesus herum. Und dann kommen auch Eltern mit ihren Kindern. Aus Markus 10, Vers 13. Und die Eltern brachten Kinder zu Jesus, damit er sie berühren sollte. Die Jünger aber fuhren diese Leute an. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und zornig und sagte zu seinen Jüngern, zu seinen Mitarbeitern: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird gar nicht hineinkommen. Ja, diese Geschichte, wir kennen das schon lange. Und fast bei jeder Kindersegnung wird das auch vorgelesen, weil wir daran sehen, wie Jesus die kleinen Kinder gerne annimmt und segnet. Aber manchmal brauchen wir ein bisschen länger, bis wir das Spezielle in so einer Geschichte verstehen. Und ich will drei Punkte sagen. Erstmal, das ist ein Schock für die Eltern. Und dann ist es ein Schock für die Jünger, für die Mitarbeiter von Jesus. Und das Dritte, Jesus radikalisiert. Die Eltern bringen die Kinder zu Jesus. Naja, das war damals eigentlich ganz normal. Ein Rabbi, ein Lehrer, ein religiöser Lehrer hat oft Kinder gesegnet. Eltern haben ihre Kinder zum Rabbi gebracht, zu einem bekannten oder berühmten Rabbi, dass der sie segnet und ihnen die Hände auflegt und für sie betet. Und dabei haben die Rabbis dann manchmal auch noch gesagt, dass die Kinder in der Schule gut aufpassen sollen, dass sie gut lernen sollen und haben ihnen einige Gesetze erzählt von der Religion damals. Das heißt, das war ein Teil der jüdischen Kultur, ein ganz normaler Teil ihrer Religion, also eigentlich nichts Besonderes. Die Mütter, die Eltern tun nur das, was sie sonst auch tun, die anderen Eltern. Also warum sollen wir sie nicht zu Jesus bringen? Dem großen Rabbi, der so lebendig erzählen kann, der so anschaulich vom Reich Gottes erzählen kann, mit Bildern, mit Geschichten, mit ganz normalen Geschichten aus dem Alltag, der hat doch bestimmt ein großes Herz für diese kleinen Leute. Aber seine Mitarbeiter sehen das ganz anders. Die sagen: Stopp, ihr kommt hier nicht her. Dieser Jesus hat doch keine Zeit für euch. Der Jesus ist müde, der hat jetzt schon stundenlang erzählt und unterrichtet und Menschen berührt und geheilt und vom Reich Gottes erzählt. Jetzt braucht er Ruhe. Geht nach Hause. Ein Schock für die Eltern. Oder die Jünger dachten vielleicht, das Reich Gottes, das kommt ja gerade erst, das ist eine ganz große Sache. Mit Jesus beginnt eine ganz neue Zeit. Der wird wahrscheinlich die Römer vertreiben. Der wird große Umwälzungen bringen. Und wir, seine Mitarbeiter, wollen dabei ganz groß rauskommen. Wir gehören zu diesem Jesus, aber nicht ihr Kinder. Für solche Plagen, so sagt man in Westfalen, die Plagen, die kleinen Plagen, für solche Plagen hat Jesus keine Zeit. Ein Schock für die Eltern. Und wie reagiert Jesus? Jetzt ist Jesus geschockt und wird wütend. Da steht ein Wort, das kommt nur einmal in der ganzen Bibel vor für Jesus. Er wird zornig, dass seine Leute das so falsch verstehen. Er wird richtig wütend und schockiert seine Jünger. Die hatten einen krassen Fall von Nichtverstehen, gezeigt von Unverstand. Die konnten nicht verstehen, was Jesus eigentlich will. Klar bricht um ihn herum die Gottesherrschaft an, etwas ganz Neues, große Umwälzungen, aber total anders, als die Jünger sich das vorgestellt haben. Einmal haben diese Jünger miteinander gestritten. Wer von uns ist der Größte? Wer darf, wenn Jesus der König ist, wer darf rechts von ihm sitzen? Und wer darf links von ihm sitzen, also sein Stellvertreter sein? Und dann sagt Jesus: Ihr habt keine Ahnung. Und hat ein Kind gerufen und hat gesagt: Guckt, wer groß sein will, der muss so sein wie ein Kind. Wer der Chef sein will, muss ein Diener sein. Wer der Erste sein will, muss der Letzte sein. Nicht so wie vorher. Der Große hat gesagt, naja, du wirst ja auch mal groß. Nein, so wie du bist, so klein, so ist es richtig. Und so hat Jesus seine Jünger geschockt. Er hat nicht gesagt, naja, lass mal warten, die werden auch noch groß. Wenn die groß sind, später, wenn du groß bist, dann kannst du zu mir kommen. Wenn du groß bist, gehörst du auch dazu. Wenn du mehr verstehst von dem, was ich sage, dann kannst du kommen. Wenn du schon mal mitgearbeitet hast vielleicht, wenn du dich bewährt hast, dann gehörst du auch zum Reich Gottes. Und das ist ein Schock für die Jünger. Sie sagen, wir haben uns doch schon bewährt, wir sind schon jahrelang mit dir gegangen. Wir wollen dazugehören, nicht diese kleinen Blagen. Ja, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, die neue Welt Gottes durchbricht diese Grenzen. Sie durchbricht die Grenzen des Alters. Sie durchbricht die Grenzen des Geschlechts. Jesus hat auch Frauen unter seinen Nachfolgern. Und Jesus erscheint den Frauen zuerst nach seiner Auferstehung. Er durchbricht auch die Grenzen des Berufs. Also nicht nur seine Jünger, die Fischer, sondern er hat auch Zöllner, er hat Aufständische bei seinen Nachfolgern. Er wählt nicht nur ganz bestimmte Leute aus. Er durchbricht auch die Grenzen der körperlichen Gesundheit oder sogar die Regeln des Anstands. Er berührt Leprakranke. Er gibt sich mit Besessenen ab, die ihn sogar beschimpfen am Anfang. Jesus durchbricht alle diese Grenzen. Auch Grenzen der Nationalität. Er spricht mit Römern, er spricht mit Phöniziern. Und später schickt er seine Jünger sogar zu diesen Leuten in die ganze Welt. Also er schockiert seine Jünger. Bei ihm gelten echt ganze Regeln, ganz andere Regeln. Und er zeigt auch seinen Jüngern, er ist nicht nur ein Rabbi und sagt den Kindern, lernt gut in der Schule und passt gut auf in der Synagoge und ich segne euch dafür. Nein, er nimmt die Kinder in den Arm, er schmust mit ihnen. Er zeigt ihnen ganz deutlich, ich habe euch lieb. Ihr gehört auch zu mir. Und jetzt radikalisiert er. Er sagt nicht, ihr gehört auch zu mir. Er sagt, nur solche Leute wie ihr gehören zu mir. Nur Kinder gehören zu mir. Ja, wie soll man das verstehen? Du nicht, du bist groß. Du bist auch groß. Wir sind ja viele, hier sind ja groß. Und Jesus sagt, nein, so geht's nicht. Nur Leute wie Kinder gehören zu mir. Wie soll man das verstehen? Was muss man denn werden, damit man ins Reich Gottes kommen kann? Muss man wieder so ein kleines Kind werden? Ja, wenn über diesen Text gepredigt wird oder bei Kindersegnungen wird das manchmal so erzählt. Gut, Kinder sind neugierig, sie sind wissbegierig, sie wollen Neues entdecken. Müssen wir so werden? Meint Jesus das? Oder Kinder vertrauen ihren Eltern, manchmal auch anderen Leuten, ohne Rückversicherung. Sie glauben einfach. Müssen wir so werden? Aber Kinder sind auch oft eifersüchtig und streiten gern. Müssen wir so werden? Kinder sind manchmal ganz kindisch und entscheiden irgendwas, ohne nachzudenken. Es erscheint uns großen Leuten ganz unvernünftig. Meint das Jesus? Sollen wir so werden? Kinder sind manchmal ganz grausam. Dann nehmen sie einen Käfer, reißen ein Beinchen raus und wollen gucken, ob der noch laufen kann. Ja, sollen wir so werden? Wie Kinder? Nein, aber was denn? Was meint denn? Was meint denn Jesus? Wie? Netter, ein bisschen netter werden. Okay. Also Jesus meint, ihr müsst ein bisschen netter werden, dann gehört euch das Reich Gottes. Meint das Jesus? Na, vielleicht auch, ja. Aber manchmal verstehen wir gar nicht so richtig, was Jesus meint. Und da müssen wir ganz genau hingucken. Was meint er denn? Bis jetzt habe ich so ein paar subjektive Merkmale genannt. Kinder sind nett, Kinder sind freundlich, Kinder sind manchmal wie strahlende Engelchen. Und Kinder sind manchmal grausam und böse und eifersüchtig. Und das alles haben die Kinder an sich so. Auch unsere Enkelkinder, das ist staunlich manchmal, was in denen drinsteckt. Sollen wir so werden? Nee, ja jetzt, was denn sonst? Jetzt müssen wir mal gucken, die Leute, die die Geschichten von Jesus aufgeschrieben haben, die haben die ja manchmal ganz bewusst eingebaut in einen bestimmten Zusammenhang. Eine Geschichte vorher und eine Geschichte nachher. Und das hilft uns zum Verstehen. In der Geschichte direkt davor erzählt Jesus, zwei Leute gehen in den Tempel zum Beten. Und der eine ist ein ganz starker Mann, ein großer Mann, ein reicher Mann. Der sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich so toll bin. Ich danke dir, dass ich so viel Gutes tue. Ich bete viel, ich faste viel, ich gebe viel Geld für die anderen. Eigentlich muss der mit mir zufrieden sein. Und dann kommt ein anderer, der steht so an der Seite und sagt, ich taug eigentlich nicht viel vor Gott. Gott, sei mir gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, na, der so viel hat und so viel kann und so viel gilt, der kommt nicht ins Reich Gottes. Aber der weiß, er kann eigentlich gar nichts vor Gott vorweisen. Er hat nichts, er gilt auch nichts. Der gilt was vor Gott. Und dann kommt die Geschichte danach, nach dieser Kindersegnung, die kennen wir sicher auch alle, da kommt auch so ein reicher Mann. In einem Text heißt es ein Synagogenvorsteher, also ein ganz frommer Mann, ein Pfarrer oder ein Bischof, egal wie man sagen will. Der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde, dass ich in dein Reich komme? Und dann zählt er auf, ich bin ja schon ganz fromm, ich halte alle Gebote. Habe ich alles gehalten, was du jetzt von mir willst, habe ich alles getan. Was muss ich denn noch tun, dass ich ins Reich Gottes komme? Und dann sagt Jesus, du musst nicht nochmal was tun. Du musst alles loslassen. Das, was du hast, ist zwar schön und gut, aber das reicht nicht vor Gott. Das zählt gar nicht vor Gott. Du musst ganz neu anfangen, alles loslassen und mir nachfolgen. Und dann denkt er, na, das schaffe ich nicht. Ich habe so viel und ich gelte auch so viel. Ich bin so ein wichtiger Mensch. Das kann ich nicht machen. Und die Geschichte, die wir jetzt gehört haben von der Hanna und die ich vorgelesen habe, ist da genau in der Mitte. Und mir hat das geholfen zu verstehen, was meint Jesus, wenn er sagt, ihr müsst so werden wie die Kinder, nicht so wie der Reiche, nicht so wie dieser Fromme, der so selbstgerecht ist, der alles hat und alles kann und viel gilt. Also andersrum. In dieser Geschichte heißt es auch im Urtext, sie brachten Kindlein zu ihm, also ganz kleine Kinder. Die haben noch nichts, die können noch nichts und die gelten auch noch nichts. Bei uns heute gilt jedes Kind schon viel. Eine Geburtsanzeige, unser großer Stern ist aufgegangen und so schreiben da manche Leute, unser großer Schatz ist da. Aber damals in der Kultur haben kleine Leute, kleine Babys noch nicht viel gegolten. Manche sind auch schon gestorben, schon als kleine Kinder. Also, in diesem Zusammenhang sehen wir, was ist ein Kind? Ein Kind ist einer, der kann noch nichts. Das hat noch nichts. Das gilt noch nicht viel. Und jetzt sagt Jesus, genau so müsst ihr werden vor Gott. Kinder stehen absolut am Anfang, sind gerade wie neugeboren. Und Jesus erklärt einmal einem ganz klugen Mann, der auch zu Jesus kommt und wissen will, was ist das denn mit dem Reich Gottes? Dem sagt er, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst nochmal ganz neu anfangen. Wir würden heute sagen, Reset statt Upgrading. Neu anfangen, nicht ein bisschen aufstocken, ein bisschen aufbessern. Der große Theologe Martin Luther hat ganz zum Schluss, kurz vor seinem Tod, auf einen Zettel geschrieben. Den hat man gefunden auf seinem Schreibtisch. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Das heißt, ein Bettler hat nichts. Der hat leere Hände, der muss betteln, damit er was kriegen kann. Und was sagen kleine Kinder? Die betteln vielleicht nicht, aber die sagen, Mama, bitte, ich brauche was. Oder Papa, bitte, gib mir was, ich habe nichts. Und so sagt Jesus in seiner Sprache, wir dürfen zu Gott sagen, Papa, Abba, Vater im Himmel. Aber hilf mir, gib uns unser täglich Brot, vergib uns unsere Schuld. Ich denke, so kann ich es verstehen, was Jesus meint. Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, so, dass ihr wie mit leeren Händen dasteht vor Gott, dass ihr neu anfangt. Ein Neustart vor Gott. Das war eine echte Lektion für die Jünger. Und das war auch ein starker Trost für die Mütter und für die Eltern, Vater und Mutter. Die haben gemerkt, aha, Jesus, der versteht uns ja. Und er sagt nicht nur was für diese Kinder. Entschuldigung, danke, da ist er. Für Silke und für mich. Ja. Jesus sagt was für die Kinder, Jesus sagt was für die Eltern und Jesus erklärt seinen Jüngern und uns, was das bedeutet, dass wir zu ihm kommen können. Er übertrifft die Erwartungen der Eltern. Er segnet die Kinder nicht nur und sagt dann, so jetzt geht mal nach Hause, sondern wir haben das ja gehört in der Geschichte von der Hanna. Jesus sitzt da, nimmt sie auf den Schoß. Er übertrifft die Erwartungen der Eltern. Und er schockiert die Gedanken der Jünger. Und er schockiert wahrscheinlich die Gedanken all der Zuhörer, wenn er sagt, ihr müsst genau so werden wie die Kinder. Ganz offen, ganz ehrlich. Wir haben nichts in der Hand vor Gott. Es ist schön, wenn wir in Gottesdienst gehen. Es ist schön, wenn wir netter werden, wie du gesagt hast. Es ist schön, wenn wir reichlich spenden. Aber damit ist Gott nicht zufrieden mit uns. Das ist schön, wenn wir das tun. Aber vor Gott gelten wir nur was, wenn wir sagen, lieber Gott, ich habe nichts. Bitte schenk du mir deine Liebe, dein Leben, deine Güte. Also runter von unserer frommen Selbstgerechtigkeit, runter von unserer frommen Leistung. Nicht ein bisschen aufstocken, nicht ein bisschen größer werden, nicht ein bisschen mehr leisten wollen, sondern immer wieder Neustart. Neu anfangen vor Gott, mit leeren Händen vor Gott stehen. Und mich beschenken lassen. In einem alten Lied heißt es einmal, ich glaube im letzten Vers, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist diese Einstellung, die wir Erwachsene haben können und das entspricht der Einstellung eines Kindes. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Verstehe ich mich so vor Gott? Und was macht es, dass Gott mit mir zufrieden ist? Die Frage will ich den großen Leuten mitgeben. Heute ist Sonntag, heute haben wir Zeit, darüber nachzudenken. Wie verstehe ich mich vor Gott? Und was macht es, dass Gott mit mir zufrieden ist? Amen.